Ja, wir sind Herzfabrik und wir freuen uns, dass diese Bude voll ist. Es ist ja keine Bude, es ist eigentlich eine Sauna. Das muss man spätestens in der Stunde, wirst du das merken. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn wir irgendwann Räume haben, wo die wohltemperiert sind, wo du genug Platz hast und wo du das Gefühl hast, du kannst auch noch jemand mitbringen. Trotzdem haben wir ein Luxusproblem. Wir hätten das ehrlich gesagt nicht so gedacht, dass die Bude hier so voll wird und dass du hier bist. Und vor allem, dass du hier bist, weil du vielleicht, ich weiß es nicht, Antworten suchst oder versuchst zu finden auf diese wahrlich harten Fragen, die uns jetzt in dieser Serie bewegen. Und wir sind in der Serie harte Fragen und es ist wie so ein Hammer, ja. Diese Frage auch heute, die uns bewegt, warum nur in alles in der Welt kann ein liebender Gott, kann ein guter Gott Leid zulassen? Und es ist wirklich eine harte Frage, weil wir haben jetzt ein Lied gesungen und wir crashen jetzt voll rein in diese Frage. Bam! Und da sind wir drin. Alle zusammen. Es war kurz nach dem verheerenden Tsunami 2004. Manche von euch, die älteren Semester sind wie ich, die können sich noch daran erinnern, an diese Bilder, die ihr dort gesehen habt. Ich weiß noch, Fernsehen, das war glaube ich Dezember. 250.000 Todesopfer brachte dieser Tsunami. Und die Zeitungen waren voller Anklagen. Voller Anklagen. Wo war hier Gott? Und ein Reporter brachte das total gut auf einen Punkt und schrieb in der Presse, und es ist ein ganz, ganz altes Argument, was schon im 17., 18. Jahrhundert jemand auf den Punkt gebracht hatte, ein Philosoph, er drückt es aus, wenn Gott Gott ist, dann ist er nicht gut. Und wenn er gut ist, dann ist er nicht Gott. Denn beides haben kann man nicht. Und einige lächeln von euch und bejahen das innerlich. Und da drückt ihr etwas aus. Eine harte Frage, eine harte Anklage. Und für viele Menschen, wir müssen das als Kirche sehr ernst nehmen. Wir haben es auf die Fahne geschrieben. Wir wollen Menschen erreichen, denen diese Frage ein Problem ist, die mit ihrem Glauben, vielleicht mit ihrem kindlichen Glauben, kurz vor der Konfirmation oder noch eher oder kurz später oder überhaupt nicht angefangen oder diesen Glauben beendet haben. Wir wollen Zweifler willkommen heißen. Wir wollen Skeptiker erreichen. Und ich will dich heute einladen, dich ermutigen, dass du deine Fragen hinterfragst, dass du deine Zweifel bezweifelst. Und für viele Menschen, vielleicht auch für dich heute, ist das die Frage der Fragen. Wie kann man im Ernst, wie kann die Kirche an einen guten Gott glauben, der Böses zulässt? Und vielleicht ist es dein Punkt, der dich, wenn du ehrlich bist, schon immer davon abgehalten hat, überhaupt einen Schritt auf diesen Gott zuzugehen. Du siehst die zerbombten Städte in Syrien. Und du siehst die Anschläge in Deutschland, in Europa auf Unschuldige, die mit diversen Transportern und LKWs gemacht werden. Und du siehst die hungernden Kinder. Wir haben in letzter Woche allein, ich könnte eine Predigt halten, mit welchen Menschen ich in der letzten Woche zu tun hatte. Erst heute früh habe ich eine WhatsApp gekriegt von einem Freund von mir, zurzeit im Krankenhaus mit seiner Familie. Wahrscheinlich ist das kleine Kind schon nicht mehr am Leben. Das im Bauch seiner Mama ist. Wir haben mit Menschen zu tun, die Missbrauch, mehrere Jahre Missbrauch im Kindesalter erlebt haben. Das ist eine unheilbare Krankheit. Das ist der Verlust in deiner Familie, dein eigener Schmerz. Und es ist die Frage, wie gehst du auf deine, mit Leid und Gott um? Gibt es einen Weg, diese Sphären zusammenzukriegen? Und wir Herzfabrikler, wir können und wir wollen uns da nicht rausnehmen. Und euch möchte ich bitten, bitteschön, wir sind doch keine Leute, die das kalt lässt. Und spätestens dann, wenn du selber in der Scheiße steckst, dann wird diese Frage, wie Gott und dein Leid zusammengeht, höchst brisant. Das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, beschreibt es mal so und sagt so ungefähr, du kannst gerne behaupten, an Gott zu glauben. Ob du wirklich glaubst, zeigt sich erst, wenn der Sturm durch dein Leben geht. Und auch wir wollen es mal so ein bisschen zacken lassen, wir Frommen. Wir ein bisschen hinterfragen lassen, ob das trägt, was wir glauben. Oder ob es nur hält, wenn schönes Wetter ist und schöne Musik säuselt in unseren Ohren. Wir können es da nicht rausnehmen. Wir wollen heute, ich möchte heute drei Thesen mit euch durchgehen. Drei harte Thesen. Die ersten zwei sollen mehr unseren Grips beschäftigen, unser Denken, unser Hirn. Und vielleicht ist es für dich zu herausfordernd, dann ist vielleicht die dritte These, die soll mehr unser Herz, dein Herz bewegen. Vielleicht ist das die These für dich. Und ich wünsche mir selber für mich, ich wünsche es für dich, dass so ein kleiner Perspektivwechsel heute in diesem Gottesdienst mit deinem Leben, in deinem Leben passiert und du vielleicht deine Zweifel bezweifelst. Erster Punkt, erste These, schnallt euch an. Es wird vielleicht ein bisschen intellektuell und es ist, die ersten zwei sind fürs Hirn, ja, und das letzte dann fürs Herz. Erstens, und nicht abschrecken. Die Existenz von Bösem und Leiden spricht nicht gegen Gott. Und jetzt bitte ich dich, dass du bei mir bist und bei mir bleibst. Hinter dem Argument, weil es so viel sinnlos Böses gibt auf dieser Welt, kann es keinen allmächtigen Gott geben, steckt eine bestimmte Denke, steckt ein bestimmter Glaube. Und wenn du heute hier bist und ich glaube an gar nichts, das möchte ich mal mutig bezweifeln. Steckt ein Glaube dahinter. Nämlich der Glaube, dass etwas Böses, das dir sinnlos vorkommt, tatsächlich auch sinnlos ist. Aber die Tatsache, weißt du, die Tatsache, dass du keinen guten Grund dafür erkennen kannst, warum Gott etwas zulässt, bedeutet noch lange nicht, dass da kein Grund ist und es keinen Grund gibt. Dahinter steckt ein Glaube. Und dieser Glaube ist, ich kann aus mir selber heraus erkennen. Ich kann aus meinem Intellekt, ich kann aus mir selber heraus genug erkennen. Und wenn ich keine zufriedenstellende Antwort finde, dann gibt es keine. Das ist ein Glaubensargument, an das du dich festklammerst. Ich war im Hochzeitsurlaub mit meiner Frau. Nun haben wir in diesem Hochzeitsurlaub in Kanada verbracht, in einem Zelt in Rocky Mountains. Und das, du kannst dir das jetzt schön romantisch vorstellen. Für meine Frau war das dann, als ich das so, dann, als wir wirklich dort zelteten, nicht so romantisch. Weil es gibt gewisse Tiere in Rocky Mountains, die haben so zotteliges Fell und es ist eigentlich weich, aber die Tiere sind nicht so nett. Und man sieht sie ja auch auf der Straße. Die heißen Grizzlybären oder Bären im Allgemeinen. Und das sind jetzt keine Blaubeeren an Sträußern oder so. Sträuchchen oder so. Nachts, meine Frau hatte natürlich immer Angst im Zelt und ich sagte dann immer nachts, musste sie mal pinkeln und ich sagte, geh doch einfach raus und so. Nein, ich gehe nicht raus und ja, was soll ich jetzt machen? Und so ging das hin und her. Stellt euch jetzt vor, meine Frau hätte das tatsächliche Gefühl, dass in unserem Zelt, während wir wandern waren, sich dieses Tier versteckt hat. Also dieser Braunbär in unserem Zelt. Und ich schau mannhaft, mutig wie ich bin, auch wenn ich nicht so aussehe, in dieses Zelt rein, mach das Ding auf und sehe das nichts. Hast du dir wieder nur eingebildet? Da ist natürlich tatsächlich auch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich kein Bär drin, wenn ich keinen entdecke. Stellt euch jetzt andersherum vor, meine Frau klagt mich so ein bisschen an, diese blöden Moskitos hier in Kanada und hätten wir nicht zu Hause bleiben können. Da ist eine nervende Mücke drin, kannst du dich als Mann mannhaft drum kümmern. Und ich suche mit Mannsgeduld nach dieser Mücke. Und ich finde keine. Und ich finde wirklich keine. Heißt es, dass keine einzige Mücke in diesem Zelt ist? Oder könnte es nicht vielmehr sein, dass diese Mücke doch dort ist und ich sie nur nicht sehe? Viele Menschen gehen heute davon aus, wenn es gute Gründe für das Böse gibt, dann muss ich sie aus mir selbst heraus erkennen, so groß und sichtbar und plausibel wie der Bär. Da muss was da sein, das ich erkenne. Das ich verstehe, auf meiner Ebene, nachvollziehbar. Aber könnte es nicht auch sein, dass es gute Gründe gibt für Leid, die du nicht sehen kannst, wie diese Mücke, die sich irgendwo versteckt hat, aber sie ist da. Sie ist da. Leid als Argument gegen Gott scheitert sowohl an der Logik als auch an der Erfahrung. Und ich möchte euch heute mal fragen. Vorhin hatte ich ein interessantes Gespräch gehabt mit einer Frau, die den Gottesdienst besucht, schon vor dem Gottesdienst. Wer von euch, mal mit Handzeichen, wer von euch, die ihr hier seid, hat es schon mal live erlebt, dass das Eigentliche in deinem Leben, was dich nach vorn gebracht hat, was dich weitergebracht hat, durch schmerzhafte Erfahrungen in dein Leben reinkam? Wer von euch hat das schon mal erlebt? Mal mutig Hand hoch. Ich will das einfach nur so mal wissen, ob das so 1-2% sind. Ja, mal, ihr könnt euch mal umgucken. Ja, das seht ihr aber, wie viele Leute heute da sind, ne? Das sind vielleicht 70%, ja? Genau genommen waren es 66%, ja? Du auch, super. Also, nicht schlecht. Also, versteht ihr genau das? Ich will ein paar Beispiele geben. Ein Mann wird durch einen Unfall blind. Plötzlich. Von heute auf morgen. Und er sagt dasselbe von sich vorher, ich war ein brutaler Egoist. Und er sagt das Zitat, als meine körperlichen Augen sich schlossen, öffneten sich die Augen meines Herzens. Ich sah endlich, wie ich andere behandelt hatte. Heute habe ich zum ersten Mal im Leben echte Freunde. Ich habe dafür einen hohen Preis bezahlt, Zitat, aber er war es wert. Mein Leben hat jetzt einen Sinn. Ich persönlich habe das erlebt. Wie kann ich das erzählen von meiner Position her? Wenn ich euch jetzt fragen würde, überhaupt, dass ich hier stehe, durch was bin ich barmherziger geworden mit anderen? Und nicht so ein frommer Pharisäer, der durch die Kante geht und auf alle anderen herunterschaut. Durch was bin ich ein geduldigerer Mann geworden? Meine Frau sagt es zumindest. Und ich bin nicht geduldig. Ich kann das nicht mehr schreiben, das Wort. Ich bin zu ungeduldig, um das Wort zu schreiben. Durch was ist es gekommen in meinem Leben? Eine Charakterstärke. Muss ich euch sagen? Durch eine gescheiterte Hochzeit? Kurz bevor wir eine Riesenparty machen wollten? Durch eine Frau, die fremdgegangen ist? Und durch einen Unfall, der meine Gesundheit ruiniert hat? Durch diese Dinge stehe ich übrigens hier. Ich hätte niemals angefangen, Gott zu suchen, wenn das in meinem Leben nicht gewesen wäre. Ein Freund von mir hat bis etwa Mitte 20, aber bei der Bundeswehr, ganz stark immer wieder behauptet, so dieses, mein Leben ist mein fettes Auto und meine Alufelgen, und dafür hat er gelebt. Und dann hat er dieses Auto gegen die Wand gesetzt, nachts mal gegen den Baum, und von da an war sein Auto weg und er war auch fast weg. Nicht mehr dasselbe. Jahrelang Therapien, auf und ab, entstellt, sein Gesicht, alles weg. Mensch ist eine Tragödie. Wisst du, was er sagt? Er sagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben gecheckt, dass nicht Alufelgen meinen inneren leeren Schrank füllen, sondern es muss was anderes geben. Das ist das Loch. Ich will mich nicht reduzieren lassen auf mein Auto, auf meine Bundeswehr, auf meine Muckis und auf mein Aussehen. Es muss doch mehr geben. Und das erste Mal in meinem Leben, sagt er, bekam Gott eine Aufmerksamkeit in meinem Leben, die er vorher nicht hatte. Warum könnte es nicht möglich sein? Oder die meisten, ja, können aus dem Rückblick zumindest für manche Tragödien in ihrem Leben gute Gründe erkennen. Und ich möchte euch herausfordern, warum kann das nicht sein? Warum könnte es nicht möglich sein, dass aus der viel höheren, größeren Perspektive eines allmächtigen Gottes, eines unsichtbaren Gottes, ja, der schweigt und der sich zurückzieht, den du nicht siehst, aus seiner Perspektive es auch, wenn das selbst für uns schon gilt, für das Böse gute Gründe geben könnte. Ich habe das auf den Punkt gebracht, wenn du einen Gott hast, der so groß ist, dass du böse auf ihn sein kannst, weil er nichts gegen das Böse in deinem Leben tut, dann hast du auch einen Gott, der so groß ist, dass er gute Gründe haben kann, warum er das Böse zulässt. Gute Gründe. Gründe, die du nicht kennst und die das deswegen zu einer harten Frage für dich machen. Und das führt uns zu der zweiten Kopfthese. Die Existenz von Bösem und Leiden spricht vielleicht gerade für Gott. Was meine ich damit? Wisst ihr, furchtbares Leiden ist ein Problem, ein großes Problem für den, der an Gott glaubt und der Gott glaubt. Ich habe in dieser Zeit, die ich vorhin angedeutet habe, das erste Mal angefangen, so zu Gott zu kommen, wie ich wirklich bin. Mit meinem Hass, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln und meiner Sehnsucht. Und ich habe geschrien. Und ich dachte, meine Eltern sind nicht zu Hause und sie haben es dann mitgekriegt und haben das erste Mal gefragt, was mit mir überhaupt los ist, weil ich noch nach außen immer so nett aussah und fromm. Aber mein Herz war voller Hass und voller Groll gegenüber Gott. Und ich habe geklagt, geschrien in meinem Leid, weil ich diesen fremden Gott nicht verstehen konnte. Gerade weil ich ihm vertraute. Für den, der Gott nicht hat, ist das Problem aber noch größer. Und ich will versuchen zu ermutigen an der Stelle. Für den, der Gott hat, ist das Problem noch größer. Warum? C.S. Lewis, ein brillanter Typ, der als Philosoph über Leid geschrieben hat. Er hat sich als junger Mann von Gott distanziert, weil es das Leben, sein Leben und um ihn herum so grausam war. Und später begreift er, dass das Böse und das Leid für seinen neuen Atheismus ein noch viel, viel größeres Problem ist. Und er schreibt, Zitat, das müsst ihr euch jetzt geben. Mein Argument gegen die Existenz Gottes lautete, die Welt sei grausam und ungerecht. Woher hatte ich aber meine Vorstellung von gerecht und ungerecht? Womit verglich ich diese Welt, wenn ich sie ungerecht nannte? Natürlich hätte ich sagen können, meine Vorstellung von Gerechtigkeit sei meine eigene private Idee, aber damit hätte ich sie praktisch aufgegeben. Dann wäre auch mein Argument gegen Gott in sich zusammengefallen. Denn es beruhte ja darauf, dass die Welt tatsächlich ungerecht ist und nicht nur darauf, dass sie nicht meinen Vorstellungen entspricht. Leo ist als Literaturwissenschaftler in Oxford erkennt, brillant. Er erkennt, dass seine Einwände gegen Gott etwas mit seinem Gerechtigkeitsempfinden zu tun haben. Du findest es ungerecht, dass Menschen leiden, dass es dir so scheiße geht oder dass Menschen unterdrückt werden und obdachlos sind und so weiter. Aber ihr Lieben, der ganze Prozess der natürlichen Auslese, der Evolution, der gründet auf Tod, er gründet auf Zerstörung, er gründet auf gefressen und gefressen werden. Und wenn du nicht an Gott glaubst, ist es schwierig, dann hast du keine Basis. Lass mich das so deutlich sagen, dann hast du keine Basis, mit der du dich über die Ungerechtigkeit in der Welt empören kannst. Wenn du dir ganz sicher bist, dass diese Welt ungerecht ist, und es ist sie, dann gehst du aber automatisch davon aus, dass es außerhalb dieser Welt einen Maßstab gibt, woran du das misst. Verstehst du, was ich meine? Platinga, ich habe noch ein Zitat eines Philosophen, er bringt es brillant auf den Punkt und dann sind genug von irgendwelchen abgespaceden Zitaten. Er schreibt, könnte es das Böse überhaupt geben, wenn es keinen Gott gäbe? Ich sehe nicht, wie das möglich sein soll. Böses kann es nur geben, wenn wir irgendwie wissen, wie denkende Menschen leben sollten, sich verhalten sollten, leben müssen. Und dann kommt auf den Punkt, Fazit, wenn man also überzeugt ist, dass das fürchterlich Böse eine Realität ist, und sie ist es, hat man damit ein starkes Argument für die Realität Gottes. Leiden und Ungerechtigkeit sind ein Problem für alle Menschen. Und es ist eine Lüge, dass dein Problem leichter wird, wenn du ein Bulldozer-Prinzip Gott oder den Glauben an Gott über Bord wirfst oder vielleicht in deiner Jugend über Bord geworfen hast. Das ist eine Lüge und du weißt es. Und jetzt denkst du vielleicht an diesen Hirnpunkten, an diesen zwei theoretischen Hirnpunkten. Ja, schöne theoretische Gedanken, Daniel. Klasse. Super Argumente. Erstmal habe ich nicht verstanden. Ja. Ich stecke selber mitten im Leid. Das hilft mir nicht. Und du denkst, man kann doch Gott nicht von allem Bösen einfach entlasten. Und weißt du, dieser Gott kam ja gerade auf diese beschissene, kaputte und zerbrochene Welt, auf diesen weinenden Planeten, um sich mit den Leiden der Menschen zu belasten. Er hat sich das Leid angezogen. Und ihr Lieben, meine feste Überzeugung an der Stelle ist es, pädagogische Argumente, die mir in meinem Leid so oft von Frommen begegnet sind. Daniel, hör auf, nach den Ursachen zu fragen. Frag nicht warum, frag wozu. Es hat mir nichts genützt, ehrlich. Es hat mir einen Scheißdreck genützt. Emotional nicht und mein Problem hat es auch nicht besser gemacht. Juristische Argumente, die so verrechnen, ja, so dieses, wer weiß, was du wieder angestellt hast, damit das in deinem Leben passiert ist, die immer so eine Verbindung kriegen, ja, ihr lacht. Und auch das kenne ich, wo irgendwelche Pseudo-Freunde dann in dein Leben, da muss irgendeine Sünde, ja, irgendwas Böses sein, geh mal dorthin und bet, lass mal für dich beten, deswegen ist das Böse in deinem Leben. Und es gibt genug fromme Leute. Und vielleicht ist es der Punkt, der dich abhält, mit Gott zu leben, weil du in so einer Veranstaltung warst. Lass erst mal für dich beten, dann wirst du auch geheilt. Du musst deine Sünde hier bekennen, denn deswegen geht's dir gerade schlecht. Es gibt diese Zusammenhänge, sie kann es geben, aber sie sind nicht zwingend. Und wir dürfen sie nicht missbrauchen, sonst fangen wir dort an, mit geistlichem Missbrauch an Menschen. Wir müssen sehr aufpassen an dieser Stelle. Oder das letzte, auch theologische Argumente, auch die kenne ich, ja. Der Teufel ist schon ganz schön hinter dir her. Na? Was dir alles so passiert, das müssen wir mal frei beten. Geh mal in diese Gemeinde. Da ist Vollmacht. Und dann hast du das, dann bist du geheilt. Es kann es geben. Aber diese Argumente sind nicht zwingend. Es ist ein Fünkchen Wahrheit dran an diesem pädagogischen, juristischen und theologischen Argument. Aber sie bringen mein Herz nicht zur Ruhe. Und sie bringen dein Herz nicht zur Ruhe. Und sie geben keine befriedigende Lösung. Und ich wäre heute hier vor, ich würde nicht hier vorne stehen. Also ich will dir keine befriedigende Antwort und ich kann sie nicht geben auf dein Leid. Ich kann sie nicht geben. Antworten funktionieren nur begrenzt. Sie funktionieren vielleicht von hier vorn. Sie funktionieren im Hörsaal. Aber sie trösten kein verwundetes Herz. Und deswegen glaube ich das, wir glauben das als Kirche, wir glauben das als Herzfabrik. Wir brauchen einen anderen Weg. Wir brauchen einen anderen Weg, weil unser Herz nur an einer Stelle zur Ruhe kommt. Wir brauchen einen anderen Weg, um damit umzugehen. Und dabei sind wir als Kirche bei der Grundübung, was Glauben überhaupt angeht, bei der Grundübung unseres Glaubens. Wir müssen, und die Grundübung ist nicht, geh Sonntag von 10 bis um 12 in irgendeine Kirche. Und die Grundübung ist auch nicht, bete aber vorm Essen. Die Grundübung unseres Glaubens ist, und deswegen ist diese ganze Diskussion mit den Kreuzen jetzt, mit den Kruzifixen und so weiter in Medien. Schau auf das Kreuz. Nicht damit du ein Statussymbol hast, was dich vor anderen auszeichnet, vor dem bösen Islam oder vor irgendwas, sondern weil einer sich auszeichnet, weil einer ins Leid kommt, weil einer belastet wird. Die Grundübung unseres Lebens, unseres Glaubens ist, unseren Blick auf Jesus zu richten, weil nur dort kommt unser Herz zur Ruhe. Und nur dort hört alles Zweideutige auf. Meine Antworten sind zweideutig. Und wenn du dich heute fragst, ist Gott wirklich für mich, dann bedeutet das, schau genau hin, und das ist jetzt Punkt 3, der letzte, schau genau hin, was Jesus für dich getan hat. Perspektivwechsel der leidende Gott. Die Berichte über das Leiden von Jesus am Kreuz, ihr Lieben, und wenn du das gehört hast, hör nicht weg. Zeigen ihn nicht, und ich hoffe, dich herauszufordern, wie er als entschlossener Held mutig und furchtlos stirbt. Weißt du, er wurde angesichts seines bevorstehenden Todes von tiefer Angst und Depression ergriffen. Und er kann die verstehen, die in tiefer Angst und Depression heute sind. Er sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Ich zerbreche fast, ist zu schwer. Jesus litt solche Todesängste, dass sein Körper wie eine Art Schockzustand verfiel. Und als er am Kreuz dort hing, schrie er seinen Freunden und Nachfolgern, seinen Jüngern nicht zu, ja, bleibt Gott treu, ja, sondern er schrie, warum hast du mich verlassen? Und er hat es geschrien. Und der furchtbare Todeskampf am Kreuz dauerte etwa 3 Stunden. Und vielleicht weißt du das, er ist nicht durch die Nägel passiert, sondern durch langsames Ersticken. Der Gekreuzigte musste sich immer wieder aufrichten. Und es ist brutal erstickt und ein Blutverlust noch dazu. Aber ihr Lieben, ich will eine steile These euch heute geben. Viele Märtyrer in der Kirchengeschichte starben auf noch eine brutalere Art und Weise und entschlossener und mutiger als Jesus. Die englischen Märtyrer, ich nehme mal 2 raus, Latimer und Ridley hießen die, kamen 1555 in Oxford auf den Scheiterhaufen. Und als die Flammen hochzüngelten, sagte Latimer zu seinem Freund, seien Sie getrost, Mr. Ridley. Seien Sie ein Mann. Wir wollen heute mit Gottes Kraft ein Licht in England anzünden, das niemand mehr auslöschen kann. Und so sind sie gestorben. Und das Licht ist in England einfach angezündet worden. Ganz interessant, aber so eine Nebenthese. Warum tat sich Jesus mit seinem Tod am Kreuz so viel schwerer? Weißt du, um dieses Leiden am Ende zu sehen, am Ende ist eigentlich hier, am Kreuz, müssen wir oder die Geschichte vom Anfang an anschauen. Johannes, Augenzeuge, stellt Jesus als den Sohn Gottes vor. Er ist Gott. Und er ist kein Geschöpf. Er ist selber Schöpfer. Er hat diesen Planeten angestupst. Und Johannes schreibt es, er war zu allen Zeiten in des Vaters Schoß. Das ist ein Begriff für eine ganz intime, wohlige Nähe. Absolute Intimität und Liebe zu Gott. Und als er am Kreuz hing, wurde Jesus diese Nähe und Intimität genommen. Er wurde von seinem Vater getrennt. Getrennt. Meine Überzeugung ist, es gibt keine größere Qual. Keine größere Qual als den Verlust einer Beziehung, ohne die du nicht leben kannst. Und vielleicht bist du heute hier und leidest genau darunter. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt keine größere Qual als den Verlust einer Beziehung, ohne die du nicht leben kannst. Wenn ein Bekannter nichts mehr mit dir zu tun haben will und dich für tot hält, tut es weh. Ein Arbeitskollege, tut weh. Wenn jemand, in den du verliebt hast, der das Gleiche tut, dann schmerzt das, wenn du 2-3 Jahre mit dem zusammen warst. Wenn dein Partner, mit dem du ein Leben lang zusammen warst, ja, oder deine Eltern, die dich geprägt haben, in deren Schoß du aufgewachsen bist, das tun, dann trägst du einen unendlich großen seelischen Schmerz davon. Und wir alle können uns das nicht vorstellen, wie es ist, nicht nur die Liebe eines Partners, Ehepartners zu verlieren, die seit ein paar Jahren besteht, sondern die unendliche Liebe, die fehlerlose Liebe, mit der Jesus eine Ewigkeit lang von seinem Papa, von Gott geliebt wurde. Wir können es uns nicht vorstellen. Es muss ein Leiden gewesen sein, das für ewig, in Ewigkeit unerträglich war. Und Jesus durchlebte dort am Kreuz an deiner und meiner Stelle diese Trennung. Und Trennung ist Sünde. Sünde heißt, ich möchte mein Leben alleine ohne Gott. Ich weiß selber, was gut ist. Ich kann aus mir die Wahrheit erkennen. An deiner und meiner Stelle diese Trennung von Gott, die eine ganze Menschheit verdient hatte. Und er schrie am Kreuz, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Das ist eine tiefe Beziehungsaussage. Übrigens, mein Gott, das heißt, ich habe noch eine Beziehung zu dir. Mein Gott, du bist immer noch mein Gott. Und somit ist meine Überzeugung, der Tod von Jesus war anders als jeder andere. Sein körperliches Leiden war nichts im Vergleich zur inneren Qual, der absoluten Gottvergessenheit, der absoluten tiefen kosmischen Verlassenheit. Nichts dagegen. Ihr Lieben, das Christentum ist die einzige Religion der Welt, die behauptet, dass Gott in diese Welt, in diesen Scherbenhaufen kommt und sich klein macht. Dass Gott wirklich Mensch wird. Dass man Gott anspucken darf, dass man ihn nageln darf, dass man ihn verachten darf und auspeitschen darf. Und genau deshalb weiß Jesus aus eigenem Erleben,
wie sich das anfühlt, was du gerade fühlst. Was es heißt, verlassen, verzweifelt zu sein, einsam, vielleicht arm zu sein und einen lieben Menschen zu verlieren. Gott identifiziert sich mit uns. Zutiefst mit dir. Warum? Jesus kam mit einer Mission auf diese Erde, um diese gefallene und kaputte Schöpfung zu erlösen, für sie zu bezahlen, sie zu befreien. Und er bezahlte an deiner Stelle für deine Rebellion, für dein nicht nach seinen Ansprüchen leben, für dein ich mach's selber und ich weiß selber, was gut ist für mich, für deine anderen Götter, dein Auto, dein Sex, das, was du unbedingt brauchst und anbetest. Er bezahlte für dich und für mich an meiner Stelle, nahm der die Trennung auf sich, die ich verdient hatte und wurde selber verlassen und getrennt. Damit er eines Tages das Böse und Leiden vernichten kann, ohne dich und ohne mich zu vernichten. Warum lässt Gott Leid zu? Wenn ich den Verlust meiner großen Liebe damals anschaue, wenn ich meinen Unfall ansehe, die Verletzung in mir, dann kann ich die Antwort nur vage finden. Warum? Ich weiß es nicht. Als ich jedoch, und ich kann mich an diesen Punkt in meiner Historie erinnern, es war ein Abend, ich war bei Freunden eingeladen und durfte babysitten, sie haben mir ein paar Filme gegeben in meinem Leid, um abzuschalten. Und ich habe mir damals die Bibel genommen und ich wollte mit der Bibel eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und mir kam das, ich habe sie aufgeschlagen und hab gelesen, Überschrift, der leidende Gottesknecht, Altes Testament, erster Teil der Bibel. Und ich habe eine halbe Stunde, eine Stunde mit Tränen in meinen Augen diesen Text gelesen über denjenigen, der für meine Trennung von Gott getrennt wurde, über den die alten Propheten schon beschreiben, 700 Jahre vorher, dass er kommen würde, um mich zu erlösen, dass er kommen würde, um meine Schmerzen auf sich zu nehmen. Und ich weiß das noch wie heute, als ich verzweifelt gewagt habe, ans Kreuz zu schauen, Jesus anzuschauen. Dann wusste ich und spürte ich ja emotional, was die Antwort nicht ist auf dieses, warum lässt Gott leiden zu. Die Antwort ist nicht, es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass du ihm egal bist. Es kann nicht sein. Gott nimmt dein Elend und dein Schmerz und dein Leiden so ernst, dass er bereit war, es selber auf sich zu nehmen. Und dieses Wissen darum, dass Gott Mensch wird, dass Gott gelitten hat, dass Gott gestorben ist, das bringt dem, der leidet, zutiefst und tiefsten Trost. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich würde es nicht so sagen, hier stehen, wenn es nicht so wäre. Aber das ist nicht alles. Der christliche Glaube bietet demjenigen, der leidet, das Kreuz und die Auferstehung. Und es gibt einen neuen Himmel und es wird eine neue Erde geben. Diese ist zerbrochen und mit Tränen. Aber nach diesem zerbrochenen Leben kommt kein körperloses Etwas, wo du irgendwie als Idee in der Luft rumfliegst. Die Menschen werden nicht aus dieser Welt nach oben gebeamt, sondern der Himmel kommt herab auf diese Welt. Und der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt, seine Gegenwart kommt nochmal runter. Und er wird diese zerbrochene Welt heilen und erneuern. Und dieses Wissen um diese Auferstehung gibt uns eine gewaltige, powerhafte, kraftvolle Hoffnung. Im ersten Jahrhundert, eine Hoffnung, die das ganze erste Jahrhundert mit Märtyrium für Christen, mit Not, mit Bespitzelung auf den Kopf gestellt hat. Eine Kontrastgesellschaft, wo die Menschen, die Christen in ihrem Leiden gesehen haben, gesagt, was ist in diesem Menschen für eine Hoffnung? Wie kann ich das für mich kriegen? Eine Kontrastgesellschaft, die das erste Jahrhundert umgestülpt hat, weil diese Christen eine lebendige Hoffnung hatten. Und diese Hoffnung verspricht dir und mir, dass du das Leben bekommen wirst, wonach du dich immer gesehnt hast. Ich möchte zum Ende kommen. Ich kann und ich will mein Leben oder das Leben allgemein nur aus dieser Perspektive sehen, aus der Jesus-Perspektive, aus der Kreuzesperspektive. Ich möchte das lernen, immer mehr. Dort ist der Ankerpunkt. Dort ist der Fixpunkt. Gott gab seinen Sohn für dich. Und für mich. Und wenn das so ist, dass er das in den Riss getreten ist, dass er das Teuerste, was es gab, bezahlt hat und sich mit deinem Scheiß identifiziert hat, ihn getragen hat, um dir diese Hoffnung zu geben. Wenn das so ist, dann kann auch alles andere, so dunkel es scheint, mir und dir nicht mehr bösartig sein. Ja, können Sie immer noch nicht erklären? Aber wir können mutig sagen, als Kirche, dennoch, gemeinsam, dennoch, böse kann er es nicht meinen. Der Krebs, die Einsamkeit, die psychische Schwäche, der Verlust, das Scheitern. Wir verstehen es nicht, aber wir fliehen uns zu Jesus und wir lernen es, ihn immer mehr anzuschauen. Und wir klammern uns an ihm fest, wenn er für uns ist. Und wenn er für dich ist, wer kann dann mit Erfolg auch gegen dich sein? Und so möchte ich euch jetzt einladen. Dein nächster Schritt. Jetzt bist du dran. DNS heißt in der Herzfabrik dein nächster Schritt. Was ist für dich dran? Und wir möchten euch drei Schritte vorstellen, die ihr jetzt während des Gottesdienstes noch tun könnt. Der erste Schritt bedeutet zum Kreuz. Hier vorne ist das Kreuz. Es bedeutet, dass wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Gott anbeten für das, was er ist. Für das Kreuz, für sein Leiden. Und du kannst ihm Antwort geben, indem du dann, vielleicht das erste Mal, vielleicht aber das zehnte Mal, indem du symbolisch zu dem Kreuz gehst. Da vorne liegen kleine Zettelchen, es liegt ein Hammer und es liegen Nägel. Und du kannst auf diesem Zettel schreiben, was deine Last ist. Was dein Schmerz ist, was deine Anklage, was deine harte Frage ist, dann bring sie ran und dann hämmere deinen Schmerz an das Kreuz von demjenigen, der dein Leid auf sich genommen hat, freiwillig. Dann hämmere es raus, dann weine es raus, dann knie dich hier hin. Es wird niemand lesen, falte das zusammen, hefte es symbolisch an das Kreuz als Aussage. Ich will an diesen Fixpunkt gehen. Ich will, dass das für mich gilt. Ich will es rauslassen. Vielleicht bist du da zum ersten Mal und sagst, ich gehe einen Schritt auf diesen Gott wieder zu. Ich bin mit meiner Jugend abgehauen, weil diese Frage zu hart für mich war. Ich lass Gott nochmal eine Chance und gehe auf ihn zu. Dann kannst du das ausdrücken, indem du hier nach vorn kommst und diesen Zettel ans Kreuz nagelst. Dein Schmerz, vielleicht auch deine Schuld. Deine Schuld, deine Rebellion, dein selber machen wollen, dein selber, ich weiß es aus mir heraus. Ich bin Gott und du hast mir gar nichts zu sagen. Dann hämmer auch diese Schuld dort ran. Sie ist vergeben und sie ist bezahlt. Das zweite, das ist der erste Schritt zum Kreuz. Das zweite ist das Abendmahl. Ihr habt es links und rechts von euch vielleicht schon gesehen. Das ist auch als ein Zeichen für diesen Fixpunkt, den wir als Kirche haben. Dass in diesen Symbolen, die wir essen und trinken, in uns was aufnehmen, damit zum Ausdruck bringen, ich nehme das, was jemand anderes für mich getan hat, in mich auf. Stellvertretend das Blut, das als Zeichen für das Sterben von Jesus und Traubensaft. Es gilt für mich. Ich brauche das. Ich will das. In meinem Schmerz. Und das gebrochene Brot als Zeichen. Jemand anderes ist gebrochen worden für meine Zerbrochenheit. Wir wollen dich einladen, dass du, wenn du das glaubst, wenn das echt ist, während dieser Zeit, wo wir Lieder singen, einfach nach vorn kommst, zwei Leute werden hier stehen, zwei Leute hier, und werden dir dieses Zeichen, dieses Mal, ja, dieses Zeichen geben und dir noch was zusprechen. Hab Mut, euch dann hier anzustellen, links und rechts. Und das dritte steht dort einfach sein. Wir hatten die Idee irgendwann mal gehabt, dass unsere Kirche so heißen soll. Einfach sein. Sein. Und Leute spiegeln uns das auch immer wieder. Hier darf ich sein. Du darfst sein, wie du bist. Du darfst einfach sitzen bleiben, wenn wir jetzt Lieder singen. Wenn Leute hier vorgehen, wenn Leute was ans Kreuz hämmern, du darfst einfach da sitzen bleiben und sein. Nimm das auf. Nimm die Töne auf, die Emotionen.
Schau aber weg von dir selber, schau nicht auf die anderen, was die machen. Und ich möchte dich aber einladen, dort nicht stehen zu bleiben, in dir selber zu versinken, sondern ein Gebet zu sprechen. Dieses Gebet seht ihr während den Liedern hier auf der rechten Seite. Ich möchte dich einladen, vielleicht das erste Mal in deinem Leben so ein Gebet zu sprechen, das Gebet des Glaubens. Dass du damit zeigst, ich möchte, dass du, Jesus, in meinem Leben eine Rolle spielst. Du kannst es still machen, du kannst es laut machen. Jemand hat es einmal gemacht, kam hier vor allen nach vorn und hat es für sich gesprochen und jeder konnte es sehen. Dazu seid ihr eingeladen jetzt, zu reagieren, zu antworten auf das Leiden Gottes, der sich mit unserem Schmerz belastet hat und der sich nicht entlastet hat. Herzliche Einladung dann, einen konkreten Schritt zu gehen.